Wenn der Webseite ein relevanter Kanal ist, ja, dann braucht dieser Kanal auch entsprechend Traffic und der muss irgendwie herkommen und bestenfalls einigermaßen qualifiziert sein. Aber wenn es das nicht ist, sondern die Webseite vielleicht einfach nur dazu dient, um Betriebsanleitungen oder Inbetriebnahmeinformationen zur Verfügung zu stellen, dann ist das ein völlig anderes Case. Und dann braucht man im Zweifel vielleicht auch keinen Marketer im Lead, sondern man braucht einen Technical SEO, der sicherstellt, dass jeder Hinz und Kunst, der mal in Google irgendeine spezifische Gerätekennung eingibt, auf der richtigen Seite landet. Und da muss dann noch ein bisschen was stehen. Hier sind deine Downloads, mach bitte das. Wenn du Fragen hast, ruf bitte diese Telefonnummer an. Wir sind 24/7 für dich da. Das wird im Zweifel eine bessere User Experience sein für diesen Kunden, als wenn ich eine super flashy animierte Seite habe, an der sich alle die ganzen Trafo-Dinger noch gegenseitig irgendwie verorten auf der Seite.
Wie gut ist deine User Experience? Naja, das kannst du ja ganz einfach rausfinden. So AB-Tests und sowas hast du ja bestimmt schon mal gehört. Aber was ist jetzt, wenn du gar nicht so viel Traffic hast, dass ein AB-Test in irgendeiner Art und Weise für dich Sinn macht? Dann hörst du jetzt diesen Podcast, weil da haben wir ein paar bestimmt ganz kluge Ideen für dich, oder Patrick?
Ja, und ganz bestimmt. Und ich finde, das ist so ein großartiges Thema, um halt so ein bisschen den Kompromiss zu schaffen zwischen der eigentlichen Markenästhetik, aber auch der Performance einer Webseite, um halt eben Leads zu generieren. Und das, was ich gerade ausgesprochen habe, beherrscht niemand anderes mehr als unser heutiger Gast, Marc Lilienthal. Fantastisch, dass du am Start bist. Für alle, die dich frecherweise noch nicht kennen, wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
Hi, danke. Ich bin Marc, ich bin Geschäftsführer von einer kleinen Unternehmensberatung in Düsseldorf, mache digitale Produkte seit lange. Ich werde nächstes Jahr 40, das heißt schon länger, als ich es mir vielleicht selber eingestehen möchte. Und hatte jetzt das große Glück, über die letzten Jahre Tonis begleiten zu dürfen. In ihrer Skalierungsphase wurde ja gegründet in Düsseldorf. Ich bin mehr durch Zufall teilweise dahin gekommen tatsächlich. Stark. Und habe jetzt über die letzten 5 Jahre tatsächlich so den E-Commerce-Stack global mit aufgebaut, das globale CRM gelauncht. Und da ist es natürlich ein sehr dankbares Produkt, was so das ganze Thema User Experience angeht, Surprise. Ja. Und habe davor relativ viele IoT-Produkte gemacht, also gerade auch viel im Bereich E-Commerce. Das heißt, Vorwerk Temial, weiß nicht, vielleicht mal ein Begriff, die Teemaschine von Vorwerk, ja, die japanische Teezeremonie nachahmen sollte digital, und war danach bei Wowtech in Berlin. Die machen Pleasure Toys. Und bin danach zu Tonis gegangen. Und so das Thema UX ist natürlich für Produktleute, Techies, immer so ein riesiges Thema, auch wenn es viel größer ist als nur digitale Produkte.
Also alle Eltern da draußen sagen jetzt schon mal herzlichen Dank, Marc, auch. Also Tonibox ist so Fluch und Segen gleichzeitig. Es ist großartig, wenn man irgendwie zu allen Festen, alle Onkel und Tanten, die fragen, was wollen die Kinder denn? Ein Toni geht immer. Aber andererseits, meine Tochter schleppt das Ding halt auch andauernd mit sich rum. Also das ist schon, darf ich das mit zum Aldi nehmen? Ja, mein Gott, dann nimm die Box halt mit zum Aldi. Also vielen Dank auch, lieber Marc, dass du da mitgeholfen hast, dass wir alle rundum beschallt werden, wenn wir Kleinkinder haben.
Super gerne. Das haben wir natürlich noch weitergetrieben. Deswegen gibt es dann entsprechende Accessoires, wo du dann auch so einen schönen Carry-Bag mit zum Aldi nehmen kannst.
Was auch sonst.
Ein kleiner Rolli wäre noch cool gewesen. Du bist gerade relativ episch abgeschlossen mit UX ist so viel mehr als online. Ja. Magst du mal das Zitat fortführen? Das fand ich gerade sehr, sehr spannend.
Also ich weiß nicht, ob ich das Zitat jetzt so Wort fortführen kann, aber was ich damit gemeint habe, ist eigentlich, heute im Volksmund, wenn man von UX spricht, reden die meisten über UX-Design oder UI-Design vielleicht sogar. Mhm. Und man vergisst so ein bisschen, was UX eigentlich bedeutet, und das ist die User-Experience und oder die Kunden-Experience per se. Und das ist entsprechend weit mehr als die Webseite, wenn man es jetzt so nennen will, gerade wenn wir im Volume-Bereich sprechen. Es ist auch der Customer Care hinten raus. Es ist die Absprache im Verkauf. Es sind alle diese Touchpoints, die dann entsprechend so eine Kundenexperience ausmachen. Und der Digital-Part wird natürlich total gehypt, weil wir natürlich auch viel besser da drin sind, sowas zu kommunizieren. Aber unterm Strich ist es natürlich entsprechend weitaus mehr.
Oh, spannender Aspekt. Also bedeutet, ich habe mal so eine Definition für mich rausgearbeitet, so Joy of Use. Also wie viel Spaß macht mir diese gesamte Produktwelt vom ersten Webseitenaufruf, Bestellprozess, Customer Service, fand ich auch gerade einen spannenden Punkt. Also da ist halt eigentlich dann deine Lebensaufgabe, überall das Geschmäckte zu identifizieren und wegzuarbeiten.
Ja, also das wäre tatsächlich dann eine Lebensaufgabe. Ne? Das kommt ja, natürlich darauf immer an, wie so ein Auftrag gestaltet ist.
Ja.
Aber es kommt vor allem darauf an, wo man startet. Ne? Also es fängt schon bei der Fragestellung an bei so einem Auftrag. Ne? Gerade wenn das B2B-Hersteller sind oder Maschinenbauer, ist man ja dann sehr schnell dabei, dass man sagt, ja, okay, ich brauche eine Webseite. Und wir hatten da mal ganz kurz drüber gesprochen, ist, warum brauchst du denn eine Webseite? Also ne, so die Frage überhaupt mal zu stellen, ist das, wie du hast es gerade gesagt, Geschmäckle, weil jemand sagt, naja, jeder hat eine Webseite, brauche ich auch eine Webseite. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was will ich mit der eigentlich machen? Ist das für mich mein Wissensfundus, meine FAQ oder meine, weiß ich nicht, ein Ort, an dem ich meine technische Dokumentation hinterlege?
Ja.
Ich finde es ganz, ganz klug zu sagen, so brauche ich eigentlich eine Website, weil wir hatten vor einigen Episoden, wir verlinken sie euch, eine Episode zur Frage, brauche ich eigentlich SEO? Und die Antwort war, wie so immer im Marketing, es kommt drauf an. Und ich glaube, viele B2Bler leiden da so ein bisschen, du hast gerade die Maschinenbauer angesprochen, so dieses ganze Industriethema, die leiden so ein bisschen unter so, naja, Marketing-Podcasts, wie wir jetzt zum Beispiel einen haben, wo man so viele tolle Tipps bekommt und Website-Optimierung und Strukturierung und jetzt kommen wir noch zur Button-Farbe und dann sind wir ganz tief drin in diesem ganzen Mechanismus aus, ich muss optimieren, optimieren, optimieren. Und davor steht die Frage, worauf und was eigentlich? Und das finde ich ganz gut, Marc, wie du so sagst, so die erste Frage, die ich mir stellen sollte, ist, brauche ich das überhaupt? Und wenn ja, dann können wir ja in die Optimierung gehen. Marc, wir machen das immer ganz gern hier im Talk, dass wir so einen Praxis-Case mitnehmen. Und vielleicht denken wir uns zusammen einen aus, vielleicht hast du eine gute Idee, wo wir sagen, wer ist denn so im Low-Volume-Bereich? Also wer hat eben nicht diese Masse an Zugriffszahlen, dass du sagst, naja, mach mal halt einen AB-Test und dann gucken wir mal, sondern bring uns doch mal so ein Beispiel-Case mit und an dem hangeln wir uns so ein bisschen entlang, weil das Thema UX, wie du gesagt hast, ist ja deutlich mehr als nur jetzt Online-Buttonfarbe und wo mache ich welchen Button und wie beschrifte ich ihn. Das ist eine ganz andere Baustelle. Das heißt, mich würde jetzt mal interessieren, welcher Case ist für dich relevant? Wen nehmen wir und dann zeigen wir mal, wir sagen ja nicht nur User Experience geht so nicht, sondern wir sagen auch, wie geht's denn wirklich? Und das wollen wir uns jetzt zusammen mit dir anschauen.
Das heißt, ich liege jetzt in der Verantwortung, einen Case zu wählen.
Sonst gebe ich dir einen. Ich habe da überhaupt keine Hemmungen. Ich
wollte nur nett sein. Hau auch eins gerne raus. Ich bin dann immer direkt überfordert mit so einer Frage. Aber ich meine, gerade wenn wir in so Maschinenbaubereich bleiben, das ist jetzt kein Realcase, an dem ich mal gearbeitet habe. Aber ein alter Bekannter von mir hat, die stellen Trafo-Gehäuse her, Transformationsgehäuse. Die sind riesig. Davon brauche ich nicht wie Toilettenpapierpackungen, die kaufe ich halt einmal die Woche oder alle zwei oder alle vier Wochen, wie auch immer. Aber so ein Transformationsgehäuse, das braucht man halt nicht oft. Entsprechend wenig Traffic wird im Zweifel auch so eine Seite haben. Und ich vermute mal, es geht vielen Maschinenbauern so. Also um jetzt mal bei diesem Maschinenbau, es war übrigens komplett random gewählt. Um bei diesem Beispiel zu bleiben, es gibt ja viele Hersteller, die verkaufen dann 4 Geräte pro Jahr. Ja, und so, da wird nicht viel Volume auf so einer Herstellerseite kommen. Allerdings werden deren Kunden auch bestimmte Bedürfnisse haben, die im Zweifel über eine Webseite entsprechend abgefrühstückt werden sollten. Ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren. Und an so einem Beispiel könnte man sich wirklich langhangeln.
So, pass auf, wir machen Folgendes. Ich bin jetzt die Angestellte des Trafo-Gehäuseherstellers, ruf dich an und sag, sehr geehrter Herr Lilienthal, wir müssen was machen. Unsere Webseite ist im schlimmsten Fall noch nicht mal mobil abrufbar und Sie helfen uns doch jetzt bestimmt, wie wir mehr Traffic auf die Webseite bekommen, wie wir mehr verkaufen. Was können wir denn in Sachen User Experience tun? Also ich habe jetzt mit Absicht so ein paar Dinge eingebaut, die du wahrscheinlich gleich korrigieren wirst. So, jetzt komme ich zu dir und rufe dich an und dann schließen werden wir uns einig und du betreust unser Projekt. Was schaust du dir so Schritt für Schritt an? Wo hilfst du uns weiter? Was müssen wir machen?
Was willst du machen? Also das ist tatsächlich wahrscheinlich auch so eine klassische Frage. Die kann auch öfters mal schieflaufen, weil wenn man so eine Frage stellt, bekommt man auch eine Antwort. Das ist so klar, ich kann euch Traffic über Facebook-Kampagnen oder sonst irgendwas auf die Seite schicken, dann habt ihr Traffic. Herzlichen Glückwunsch. Ob das dann sehr zielgerichtet ist, sei mal so dahingestellt. Was ich eigentlich am liebsten mache, ist so das Thema Experience per se mal anzugehen. Also was ist die Experience, die so ein Unternehmen den Kunden bietet. Und wir, also in den, auch in dem Seminar von der 121 Watt mache ich das eigentlich so, dass ich so ein, ich benutze so ein Framework, nennt sich Experience Design Framework 5E. Und das benutze ich deswegen so gerne, weil es die Experience mal in 5 Schritte teilt. Das heißt, ich habe eine Engagement-Phase, eine Entry-Phase, eine, Excitement, Entry, Engagement, Exit, Extension, so rum. Und das hilft mir einfach mal auf so einem ganz hohen Level zu verstehen, welche Experience ist es denn? Das kann sowas, das kann auch anfangen damit, dass es irgendwie eine Pre-Sales-Phase gibt. Es wird, das Gerät wird gekauft. Das könnte so das Entry in diese Experience sein. Engagement ist vielleicht sowas wie die Inbetriebnahme oder die erste Installation von Transformationsgehäusen. Ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Und dann hinten raus ist es vielleicht Wartung und Service, wo man dann nochmal ein bisschen nacharbeiten kann.
Ich finde es ganz, ganz spannend, was du gerade sagst, wie du gesagt hast, die Installation. Ich meine, wir sind Marketing-Podcast und das finde ich so schön. Man muss so ein bisschen die Augen aufmachen und sagen, der User hört ja nicht dann auf, wenn er an das Sales-Team übergeben wird, mit uns eine Erfahrung zu haben, sondern das geht ja so viel weiter. Und je mehr wir zusammenarbeiten, und jetzt kommt wieder das Bullshit-Bingo und Silos aufbrechen, je mehr wir zusammenarbeiten, umso leichter wird für uns alle die Arbeit. Also auch für unser Marketing, wenn es dann darum geht, den von uns zu begeistern und vielleicht zum Fürsprecher zu machen, was ja häufig für uns im Marketing Aufgabe hinten raus ist. Und da finde ich das sehr, sehr schön, dass man den mal so diese User Experience eben nicht nur mit Marketingbrille anschaut, sondern so, was durchlebt der eigentlich? Finde ich gut.
Und was durchlebt er eigentlich, ist ein ganz gutes Stichwort, weil man teilt solche Dinge, also ich teile sie auf in so emotionale Faktoren, also was möchte ich, dass der Nutzer fühlt, und das kann, also wir reden jetzt nicht bei Transformationsgehäusen, reden wir jetzt nicht über Liebe, Hass und Co., so super starke Gefühle, aber so dieses, hey, wir haben das im Griff, du kannst uns vertrauen, ja. Vielleicht sogar auch Tradition, haben wir schon 100-mal gemacht, kriegen wir bei dir auch wieder einwandfrei hin, ne? Wir liefern in Zeit, so diese Sachen, die sind natürlich für jemanden, der so ein Projekt managt, dann hinten raus, gerade auf so einem Bau, natürlich Gold wert einfach. Und ich kann es auch mal zu dir zurückspielen. Ich meine, wie cool ist das für einen Marketer zu sagen, hey, lieber Content Creator, bitte geh doch mal drauf ein, wie einfach es ist, mit uns zusammenzuarbeiten, ja. Nachdem du bei uns so ein Gerät gekauft hast. Und das ist doch Marketing-Gold, wenn man es dann so haben will, ne? Sei es für sonst welche Cases oder einfach nur für die Webseite.
Ja, ja. Ich finde, es ist in so vielen Bereichen so, dass man die Augen aufmachen muss. Ich sage zum Beispiel auch immer so, wenn ich Content-Marketing-Seminar und so, ich sage zum Beispiel auch immer, dass jede E-Mail, die du rausschickst, ist unterm Strich eine Marketing-E-Mail. Gerade die ganzen standardisierten und automatisierten Geschichten, die da rausgehen, jedes Kontakt, jede Bestätigung für ein Kontaktformular, Terminbuchung und. Und da ist so häufig nicht das Augenmerk drauf, auf wie erlebt der User denn die Zusammenarbeit mit uns, das Interagieren mit uns. Wie findet der das, wenn wir mal weg sind von, wir haben ihn jetzt auf uns aufmerksam gemacht und haben den ersten Lead generiert?
Ja, du hast übrigens gerade eine Sache, die ist ganz spannend gesagt, dieses, was ist das, ist die Unsubscribe-Page. Machen auch viele, ne, gerade so Newsletter Unsubscribe, das ist teilweise noch der Standard von dem CRM-Tool, ja, der dann hinterlegt wurde. Ungebrandet, kein, hey, willst du nicht doch bei uns bleiben oder hier ist so ein bisschen eine Auswahl oder geh doch nochmal zurück auf unsere Listing-Page, sondern es ist wirklich so einfach nicht angefasst worden. Verlorener Touchpoint, ja.
Und um da mal so relativ von außen reingucken zu können, wie machst du das? Gehst du auch einfach mal diesen ganzen Lebenszyklus eines Produktes selber durch? Also ist doch ja irgendwie eine relativ unbefangene Erfahrung, oder? Um das einmal von außen verstehen zu können.
Ja, also viele Sachen, ich kann nicht immer, also ich würde gerne, aber ich kann nicht immer alles durchgehen. Ne? Das ist so, da muss man sich so ein bisschen auf Erfahrungswerte von denjenigen, die in diesem Unternehmen arbeiten, auch ein bisschen drauf verlassen.
Also es gibt ja für mich...
Absolut. Also ich meine, ja, wir werden auch niemals irgendwas Ungeframedes bekommen, außer man geht wirklich durch und baut selber mal einen Wolkenkratzer, um sich dann so ein Transformationsgehäuse dahin zu stellen. Touché. Das ist vielleicht Touché. Ein bisschen hochgegriffen.
Dann. Ich will schon aber ich will,
ja, total. Ich bin voll dabei.
Easy. Ja, verstanden. Ja.
Nee, aber es geht vor allem da um Recherche. Ne? Man guckt sich die Informationsmaterialien an, man kann sich alte Projekte angucken, man kann Interviews führen und man merkt ganz oft schon in der Recherchephase in den Interviews, wenn der eine was völlig anderes sagt, was da an Kommunikation rausgeht als der andere, dann weiß man schon, okay, da hat sich keiner mal Gedanken zu so einem Flow-Design gemacht, so wie reden wir eigentlich mit den Leuten, welche Informationen sind kritisch, wertvoll, irrelevant, um mal so dieses Informationsdesign auch so ein bisschen anzugucken, was da auch im Vorfeld oder währenddessen schon rausgehen kann.
Das heißt, wenn du in so ein Projekt einsteigst, das ist 5E-Framework genannt, füllst du quasi dieses Framework aus. Wir gucken mal, wenn wir es kriegen, wenn wir es dürfen, stellen wir es natürlich als Link zur Verfügung in den Shownotes, dann könnt ihr euch das selber mal anschauen. Du gehst also Schritt für Schritt diese 5Es durch. Was machst du denn mit unserem Trafo-Menschen? Führ uns doch mal durch diese 5Es, unsere Trafo-Gehäuse, durch die 5Es durch.
Also vielleicht noch, bevor wir das machen, vielleicht noch ein bisschen Kontext. Worum es mir immer geht, wenn wir tatsächlich über das Thema User Experience sprechen, heißt, ich als derjenige, der da frisch reinkommt und von der Materie vielleicht auch gar keine Ahnung hat, ich muss Verständnis aufbauen. Teilweise muss auch das Unternehmen erstmal Verständnis dafür anbauen, um ihre einzelnen, du hast das Silos, hast du ja schon gesagt, deswegen kann ich es jetzt auch sagen, diese einzelnen Elemente mal aneinander zu stückeln. So, und alleine dieses Verständnis herzustellen, so was bedeutet ganz topline diese User Experience für mich? Und dann ist es ein aktiver Design-Part, das ist auch ganz wichtig. Ne? Es ist ja keine Status Quo-Ausformulierung, die man mit so einem Framework macht. Ja. Kann man natürlich damit auch machen. Aber es geht vor allem darum, was will ich denn, dass es passiert? Ne? Und das ist, was will ich denn? Das passiert natürlich meistens relativ weit oben in so einer Organisation, sei es jetzt C-Level oder Direktorenboard oder wie auch immer diese Organisation aufgestellt ist. Es ist erstmal dazu, ich verstehe jetzt ungefähr, wie das funktioniert. Und jetzt müssen wir das mal, und da kommt jetzt dieser Design-Aspekt so ein bisschen rein, und ich rede nicht bunte Buttons irgendwie anzumalen, sondern welche Emotionen will ich denn, dass sie wecken? Was möchte ich denn, dass meine Nutzer von mir mitnehmen? Welche Werte will ich denn als Organisation vermitteln?
Spannend.
Und dieses Ding einmal aufzudröseln, ne, so von A bis Z, das hilft mir schon mal, um so als, also das kann auch ne, Externe wie mich onzuboarden, oder es kann auch sein, neue Mitarbeiter einfach onzuboarden, dass die Wertesysteme dahinterlegt sind, dass da wir wollen, dass im Engagement-Part jetzt als Beispiel sich ein Nutzer so und so fühlt. Und das ist dann der Design-Part darum. Und ja, im Endeffekt ist es dann, man hangelt sich an solchen Prozessen entlang. Mein Take an solche Frameworks ist aber eigentlich nicht, die sind nicht dazu da, um sie mal irgendwie schnell aufzufüllen, sondern es geht eher so um mentale Modelle, die mir dann so ein bisschen im Hinterkopf bleiben. Ja, ich habe einen funktionalen Aspekt und ich habe einen emotionalen Aspekt, und eine Experience ist nicht so ein Teil, sondern ich kann es kleinteiliger machen, weil ich dann auch kleinteiliger verbessern kann. Das ist so ein ganz wichtiges Teil, dass wenn ich weiß, in welchem Schritt was passiert, ne, wird aufgestellt, wird geliefert, wird in Betrieb genommen, dann kann ich auch viel kleinteiliger diese einzelnen Schritte optimieren über die Zeit und muss nicht immer diesen kompletten Prügel, wo man dann ja öfters mal, steht man davor wie die Kuh vom Berg und weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und das funktioniert nur, wenn man diese Komplexität insofern reduziert, sondern sagt, ich mache jetzt kleine Häppchen und gucke mir dann Häppchen pro Häppchen an. Und da kristallisiert sich dann auch häufig raus in der Arbeit, wo hakt's denn am meisten?
Hast du da schon so eine Top-Chart-Liste für uns? Nur ganz kurz mal zu den Ausführungen. Ich glaube, Sarah, das kennen wir auch, wenn man uns irgendwie versucht, auf das AIDA-Modell von damals so runterzudrücken. Ne? Also ne, mit Intention, Interest, Design und Action. Das ist ja auch einfach dann zu grobteilig gedacht, und es geht ja noch viel differenzierter. Ne? Absolut. Ich glaube, Marc, das kann man ganz gut vergleichen dann tatsächlich. Ne? Genau. Und
genau das.
Du lernst natürlich jetzt auch jede Menge Schicksale kennen. Und oder Sarah, du holst noch Luft?
Ich wollte noch zu dir sagen, Patrick, zu dem, vor allem dieses AIDA-Modell, wenn du das als Ganzes ansiehst, dann bist du maßlos überfordert. Wenn du dir jeden Buchstaben, also ich meine, davon abgesehen, AIDA lässt sich drüber streiten, wie aktuell und so weiter, aber da reden wir jetzt mal nicht drüber, machen wir einen anderen Podcast drüber. Aber wenn du dir jeden Buchstaben für sich anschaust, dann ist das okay, dann kommst du gut klar, und dann schaust du dir den nächsten Buchstaben an und schaust, wie übergibt denn der erste an den zweiten Buchstaben aus diesem Modell. Wenn du aber sagst, komplett, wir optimieren jetzt mal nach AIDA komplett alles, dann stehst du da und sagst, was, wo, wie, wann. Deswegen absolut richtig. So, jetzt darfst du fragen,
Patrick. Genau. Ja, aber guter Punkt, Sarah, ne? Also das ist ja auch immer Frage, wie realistisch kann es dann eigentlich sein? Erwartungsmanagement, ganz wichtig. Genau. Und all das hast du jetzt ja schon seit Jahren erlebt, Marc. Was sind denn so die Top-Themen, die dich immer wieder begleiten und wo vielleicht einige dann sich hier auch ertappt fühlen oder dann halt auch gerne so mit dem ersten groben Lösungsansatz? Wie könnte ich das so ein bisschen entdröseln?
Ja. Ich sortiere mich gerade mental ein wenig. Also die Wichse, also ich schmunzel auch, weil mir relativ viele Sachen einfallen. Also der größte Pain, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ist so ein bisschen die Verwechslung von, ich male etwas neu an, sprich UI-Design, was viele missverstehen als tatsächlich, wir haben jetzt ein UX-Projekt. Und da ist auch tatsächlich viele Agenturen so ein bisschen selber dran schuld, ne? Dann verbaut man sich das selber so ein bisschen. Ist auch dann ab und zu mal so, dass dann Teilnehmer da sind, die sagen, ja, ich habe gerade so ein riesiges UX-Projekt und zeigen mir dann die Wireframes für das neue Design. Sag ich mal, es sieht nett aus, ist wirklich schön. Wird die Experience-Seite halt nicht so viel bringen. Ne? Das ist so eine der großen Sachen. Und die zweite größte Sache, die ist, also ich formuliere es jetzt so ein bisschen allgemeiner, ohne jetzt hier so kleinteilige Beispiele zu bringen. Aber das meiste, was ihnen fehlt, ist die Zielsetzung und der Kontext zu diesem Ziel. Ich habe es vorher schon gesagt, ich bin ein großer Freund von, also ich benutze viel Frameworks, aber primär um so ein mentale Modelle zu etablieren. Das ist ein bisschen diesen Weg, wie komme ich von Hütchen zu Stöckchen? Und dann auch mal andere Fragen zu stellen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe keinen Traffic auf der Webseite, sich mal die Frage zu stellen, ist das jetzt wirklich ein Problem? Also wirklich mal diesen Kontext herzustellen zu diesen einzelnen, ich nenne es mal Aufgabenstellungen, wo man dann sagt, ja, aber ist das wirklich schlimm? Oder ist das normal oder vielleicht sogar gut? Mhm. Ne? Könnte auch sein. Und also ich erzähle jetzt einfach nur ein bisschen weiter. Für diese Art und Weise benutze ich sowas wie ein Treiber-Canvas, also das nennt sich im Englischen Driver.
Ja.
Wir reden auch viel über OKRs und Ziele und Data-Driven und Zahlenziele und so weiter. Was man dabei aber viel vergisst, man hat so dieses Zielbild dann im Kopf. Man vergisst dann aber ganz, ganz schnell zu fragen, und das ist so einer der Grundelemente für User Experience, sich mal zu fragen, okay, ich nehme jetzt mal Zielsetzung alles außer Acht. Ich fange jetzt erstmal an, ein bisschen zu beobachten. Was sehe ich denn? Ohne da jetzt direkt in so eine Lösungsansatzfindung zu gehen. Okay, ich habe jetzt das hier entdeckt. Ich habe wenig Visitor auf meiner Webseite. Das wäre so eine Beobachtung, die ich habe im Vergleich zu Wettbewerbern, anderen Firmen, die vielleicht auch was völlig anderes machen. Und dann fängt man an, also User Experience ist natürlich auch sich selber viel Fragen stellen und sich selber so ein bisschen zu challengen. Und dann ist die Frage, okay, wie kam es denn dazu und warum? Und dann, um dann wirklich nochmal zu fragen, okay, warum ist das ein Problem? Und das ist natürlich was man als Consultant auch immer gut stellen kann. Wenn Sarah zu mir kommt, sagt, ja, meine Webseite hat nicht genügend Nutzer, sage ich, ja, okay, ist jetzt erstmal eine Beobachtung, cool, also ne, dann lass uns jetzt weiterreden, ne? So von deinem Telefonanruf jetzt mal ausgehen, ich brauche mehr Visitor, jetzt mal kurz wieder ein bisschen eingenordet, okay, fangen wir mal von vorne an. Haben wir jetzt beobachtet, super cool. Wie kam es dazu und warum? Und warum ist das jetzt ein Problem? Um dann auch weiter zu fragen, warum muss sich das denn ändern? Und dann durch bestimmte Fragestellungen, einfach, die man sich selber auch stellen könnte, theoretisch, wird man im Zweifel auch besser darin, sich solche Zielsetzungen zu machen. Es kann ja sein, dass der Mittelständler dann kommt, ja, ich habe Personalprobleme, ich möchte gerne Leute einstellen, was dann was völlig anderes ist als, also eine völlig andere Herangehensweise wäre, als einfach nur Traffic auf eine Webseite drauf zu schicken.
Ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen wie jetzt im Social Media Marketing, was das Thema Viralität zum Beispiel betrifft. Da hat man ja häufig so dieses, wir haben zu wenig Reichweite, möchten viral gehen, von uns geht nie was viral. Du sagst, jetzt müssen wir vielleicht mal fragen, braucht's das überhaupt? Weil Viralität ist sowas wie das Ego. Das sind so die früheren Facebook-Fans, ist die heutige Viralität. Das ist was fürs Ego. Das ist, wenn's blöd läuft, was für ein Vorstand. Aber halt nicht fürs Marketing und für eine nachhaltige Strategie. Marc, wenn jetzt da jemand draußen zuhört und sagt, woher weiß ich denn, ob für mich das jetzt wichtig ist, dass ich Traffic habe oder nicht? wie komme ich denn da drauf? Weil alle reden immer von Traffic, alle reden immer von möglichst viel Sichtbarkeit. Was sind so typische Cases, wo du sagst, da müsstest du wirklich mal fragen, ob du es brauchst?
Okay, es kommt darauf an. Ich habe diese Antwort so gehasst, als ich im Studium meine Jura-Vorlesung hatte und dachte mir immer so, boah, ihr Anwälte, was habt ihr immer damit?
Now you feel it.
Mittlerweile, now I feel it. Jetzt sage ich das immer selber, weil ja, wenn wir über Conversions sprechen, klar brauchst du, ne, je mehr du oben reinschüttest, desto mehr wird unten im Zweifel rausfallen. Das ist jetzt sehr salopp gesprochen. Aber so kann man das auch sagen, ne? Wenn ich Sales-Probleme habe und meine Sales-Pipeline sich primär durch Leads von der Webseite füttert, dann ist das ein Problem. Dann müsste man damit arbeiten. Und das ist vielleicht dann nicht mein großes UX-Ding, sondern vielleicht sogar eher ein Content-Social-Media-Thema. Auf der anderen Seite, man hat sich das, also gerade im Social Media, und ist nicht so ganz mein Thema, aber ich glaube, man hat sich da auch viel so durch diese ganze, muss viral gehen, muss super sein und ich brauche Fans und ich brauche das und jenes. Ich hatte letztens eine ganz spannende Unterhaltung mit einem Mittelständler, wo ich gesagt, da kam auch das Thema Fans auf und ich so, ja, aber habt ihr mal drüber nachgedacht, ob so ein zufriedener Kunde einfach das Beste ist, was euch passieren könnte? Also keine Reklamation, der ist einfach happy, der hat seinen Kram gekauft. Installation war top, ne? Der wird sich jetzt im Zweifel nicht mit einem Dankesschreiben und einem Orden nochmal anmelden, aber das war einfach ein glücklicher, zufriedener Kunde, was ja auch ein total hehres Ziel ist, was dann immer so ein bisschen schwierig macht, wenn alle anderen über Fans und Viralität und keine Ahnung was reden, wo man vielleicht auch manchmal so ein bisschen vergisst, worum geht's denn tatsächlich? Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, deine Eingangsfrage nochmal aufzugreifen. Wie gehe ich da dran oder wie würde ich das machen? Tatsächlich ist es eine Frage der Zielsetzung. Ich habe ja, wenn ich eine Strategie, bestenfalls habe ich eine Strategie und die braucht entsprechenden Umsatz. Und dann ist die Frage, macht mir die Webseite Umsatz oder sind das meine Leute, die durch die Welt fahren und mit direkten Kunden sprechen? Und so muss man sich dann, ne, das ist auch klassisch Marketing, so ein Kanalmix. Und wenn der Webseite ein relevanter Kanal ist, ja, dann braucht dieser Kanal auch entsprechend Traffic und der muss irgendwie herkommen und bestenfalls einigermaßen qualifiziert sein. Aber wenn es das nicht ist, sondern die Webseite vielleicht einfach nur dazu dient, um Betriebsanleitungen oder Inbetriebnahme-Informationen zur Verfügung zu stellen, dann ist das ein völlig anderes Case. Und dann braucht man im Zweifel vielleicht auch keinen Marketer im Lead, sondern man braucht einen Technical SEO, der sicherstellt, dass jeder hin zu einem Kunst, der mal in Google irgendeine spezifische Gerätekennung eingibt, auf der richtigen Seite landet. Und da muss dann noch ein bisschen was stehen. Hier sind deine Downloads, mach bitte das. Wenn du Fragen hast, ruf bitte diese Telefonnummer an. Wir sind 24/7 für dich da. Das wird im Zweifel eine bessere User Experience sein für diesen Kunden, als wenn ich eine super flashy animierte Seite habe, an der sich alle die Total. Ganzen Trafo-Dinger noch gegenseitig irgendwie verorten auf der Seite.
Das finde ich einen sehr, sehr spannenden anderen Ansatz, nochmal zu sagen, wer greift denn auf die Webseite zu und warum? Weil wir da eben bei denjenigen sind, wo du sagst, jemand, der was einbauen will und der braucht das Handbuch und der findet das nicht, wird vielleicht beim nächsten Mal sagen, ja, aber von dem Hersteller bitte nicht mehr, da findet man nie die Unterlagen. Und ja, interessanter Ansatz.
Ja, was ich nochmal sehr gut fand, weil das kann man ja auch direkt als Quick-Win umsetzen, diese Default-Einstellung bei der Klickreise der potenziellen Kundinnen und Fans, Newsletter abmelden, hattest du als Beispiel, Marc, ne? Dass das halt oft diese Default-Variante out of Template und Markenwelt sowieso ist. Das gleiche gilt ja auch für die Transaktionsseiten, also die Bestellbestätigung, Kontaktanfragebestätigung, die ganzen Dankes-E-Mails, die werden ja auch auf einer Default benutzt und sind ja aber tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil, dass es sich halt alles flauschig anfühlt, ne? Diese ganze UX-Welt um eine Produktwelt herum. Hast du da noch so zwei, drei weitere Beispiele? Weil das fand ich gerade so schön greifbar. Und das ist ja wirklich ein Quick-Win, den man für sich mitnehmen kann.
Also du hast was ganz Spannendes gesagt, transaktionale Seiten. Also ja. Was mir immer so ein bisschen persönlich ein bisschen wehtut, ist, gerade im E-Commerce, wir sind jetzt nicht mehr zwangsläufig im Low-Volume-Bereich. Aber man kennt's. Man man shoppt, weil, ne, warum auch immer, ne, Pause irgendwie lustig oder irgendwas zu gönnen, und dann kauft man das und wird die ganze Zeit gepampert, ne, super viel UX-Arbeit und Design-Arbeit da reingeflossen und Bildchen und Video und wie sieht das alles toll später aus. Und dann kommt der Moment, so Storytelling, ne, ich bin komplett gehypt, bin dann bereit, jetzt, weiß ich nicht, 500 Euro, ich fahre Motorrad, deswegen 500 Euro für meine neue Lederjacke fürs Motorrad auszugeben.
Ja, geil, ja.
Check aus, und in dem Moment kriege ich am besten noch den Ping von meiner Bank, ja, 499 Euro abgezogen von der Kreditkarte, und du sitzt da, oh, Mist, I did it again. Und dann kriegst du eine Seite angezeigt, die heißt, danke für deine Bestellung, hier sind die Orderinformationen, tschüss.
Ja, ciao, Kakao. Ja.
Ist so für die Experience, ja. Ne, es ist nochmal, du hast, Sarah, du hast vorhin gesagt, so relevante Touchpoints, das ist halt auch nochmal ein Teil dazu. Die Order-Success-Seite, die Order-E-Mail, die danach kommt, und die Shipping-E-Mail habe ich auch nochmal, und die ist in wirklich ganz, ganz seltenen Fällen wirklich mal so gut gemacht, dass da nochmal drinsteht. Und wir reden ja seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, über Personalisierung und Touchpoints und so weiter. Ja. Warum steht dann da nicht, wenn ich eine Lederjacke gekauft habe, warum steht da nicht, ey, du wirst so cool auf deinem Moped aussehen, wenn du das Ding trägst? Kleiner Tweak. Ne, so aus dem Content raus, ich mir, ey, auf jeden Fall werde ich damit super cool aussehen.
Ja, genau das. Ich bin so bei dir, Marc. Ich habe bei mir im Content-Marketing-Seminar, vielleicht hast du die schon mal gesehen, die Bestellbestätigungs-E-Mails von Elbenwald. Also das ist so ein Nerdladen, wo so die die Potterheads und Herr der Ringe und Minecraft-Fans einkaufen, und das ist genial. Das ist, ihr müsst mal googeln, ihr findet die Bestellbestätigungs-E-Mail von Elbenwald, grandios. Die habe ich bei mir im Seminar, weil ich sage, so sieht's aus. Also total fancy geschrieben, so ein Fantasy-Style, und wir gehen irgendwie jetzt durch den Wald und kommen nie vom richtigen Weg ab, weil jeder weiß, wenn man vom Weg abkommt, passieren schlimme Dinge. Also total süß geschrieben und total eben auf den User zugeschnitten. Und wie du sagst, so, ich will, wenn ich mir gerade voller Unvernunft für 500 Euro eine Lederjacke für mein Motorrad gekauft habe, dann will ich, dass dieses, was ich im Kopf habe auf dem Weg zum Kaufprozess, das will ich weiterhaben. Das Bild, das ich habe von mir, wie ich lässig ausschaue, wie jetzt dann die Herbsttage, die warmen Herbsttage kommen, wo es endlich angenehm ist in meiner Lederjacke und nicht mehr zu heiß, und wie cool ich denn ausschaue mit meiner lässigen Sonnenbrille. Das will ich, und nicht...
Jetzt habe ich voll Bock, mir eine Lederjacke und eine Sonnenbrille zu kaufen.
Oh Mann, ja, geil. Also, ja. Das heißt, wir können es ja beliebig weiterspinnen. Das ist ja dann auch die Postwurfsendung, die mich dann irgendwann erreicht. Das Packaging, der Service, wenn mir so eine große Kraftbaumaschine in meinen Skyscraper eingebaut wird. Also, das ist für mich, Sarah, auch ein ganz wichtiger Impuls, weil, Marc, ich oute mich da komplett. Ich habe UX viel zu klein definiert für mich, auch weil ich halt so komplett in meiner Webdesign-Welt war. Mhm. Aber das ist so komplett, wie fühlt sich eigentlich diese Produktreise an, diese gemeinsame, fand ich jetzt einen richtig wesentlichen Impuls, ja.
Ja, und wenn ihr wollt, ich kann mal einmal kurz die Schleife drehen, weil das jetzt irgendwie so mit dem Checkout, ne, es könnte auch Low-Volume-Bereich, es könnte auch ein White-Paper-Download sein und dann hinten raus der Call von einem Vertreter nochmal, ne, oder eine Demo vor Ort. Aber wenn wir das jetzt mal weiterspinnen, wenn wir uns so ein Framework mal angucken, das wirklich eine Experience komplett ausdesignt, das heißt, ich habe irgendwie ein Excitement, das kann auch mein Kumpel sein, der mit der gleichen Lederjacke, oder mein Kumpel vom Bau, der das coole Trafo-Gehäuse in mattschwarz hatte und nicht in hellweiß, wie ich es das letzte Mal hatte.
Ja.
Das ist ja schon was mich irgendwie aufmerksam macht. Ne? Da kommt sehr viel Social Media, Word of Mouth und sowas mit rein. Und dann können wir das natürlich steuern. Also gerade ihr Marketing halt auch sehr stark über Messaging-Werte und so weiter. Und wenn wir dann diese Journey durchkommen, ich habe so ein Entry, ne? Das kann dann eine Landingpage sein oder vielleicht sogar der White Paper Download, wenn man über B2B spricht. Und dann habe ich ein Engagement. Und was ich gerade im E-Commerce viel mache, ist zu versuchen, okay, man ist so ein bisschen sein eigener Glückesschmied. Das heißt, wir sind diejenigen, die designen, okay, was ist denn jetzt Engagement-Part? Oder man ist so schnell dabei, naja, im E-Commerce ist der Exit der Kauf. So, und damit hat man sich schon komplett geframed eigentlich für dieses komplette Teil. Also dann sind die raus, dann kriegen die hinten raus, kriegen die ihr Package und sind happy und fühlen sich cool. Kann man machen. Man kann es aber auch anders machen, als man sagt, wenn wir über wirklich so die klassische Heldenreise reden, dass wir sind im Engagement, wir haben den Hype, dann haben wir einen kleinen Dip in unserer Story drin, weil er jetzt halt, man muss halt seine Kreditkarte zücken. Das tut jedem irgendwie weh, je nachdem, wie teuer das Produkt war. Aber es ist halt immer, ein Kauf ist immer ein bisschen so eine Hürde. Dafür reden wir so viel über Conversion Rates. Und dann kann ich natürlich sagen, wenn ich jetzt so emotionale Aspekte davon verbrauche, sind wir bei Sarahs Thema. Wie cool sind denn meine Seiten hinten raus? Was kann ich denn noch mitgeben? Welches Messaging transportiere ich denn noch? Oder biete ich nochmal einen Anruf an? Oder schicke ich vielleicht automatisch dann nach einer 2 Wochen nochmal eine E-Mail raus? Hey Marc, übrigens, Lederpflege. Denk dran, alle, weiß ich nicht, 12 Monate einmal mit Wachs einreiben oder keine Ahnung was, ne? Fände ich cool. Und dann kann man natürlich den Exit auch so designen, dass der Exit dann wirklich vielleicht meine transaktionalen E-Mails sind, die hinten rauskommen. Oder wirklich, also auch den Mix zum B2B-Thema Low-Volume-Bereich zu haben. Ich gehe auf der Baustelle, schüttel meinem Bauleiter die Hand, weil das Ding steht, das Ding funktioniert und der geht wieder. Und ich bin einfach happy hinten raus, weil ich mit meiner restlichen Arbeit weitermache.
Total.
Ja. Und ich hatte Entschuldige, Marc, ich hatte im Seminar mal jemanden sitzen von einem Baumaschinenhersteller und die laden die komplette Crew, wenn so das Unternehmen einen neuen Bagger kauft, laden die komplette Crew ein, diesen Bagger abzuholen quasi, also sozusagen in Anführungszeichen abzuholen. Geil. Und dann gibt's halt da ein Weißwurstfrühstück und dann wird der Bagger erklärt und das ist natürlich, da hast du dann ja nicht nur die User Experience von demjenigen, der das Ding zahlt, sondern auch noch von denen, die damit arbeiten. Das heißt, das Gemecker hinten raus von wegen, das funktioniert nicht so, nimmt natürlich auch ab, weil jemand, der mit dir eine positive Erfahrung gemacht hat, der verzeiht auch mal Fehler. Sagen wir mal, der Bagger springt dann ab und zu nicht an. Dann verzeiht man das mal, dass man sagt, okay, da muss halt jetzt nochmal ein Kundendienst kommen, ist halt mal, das verzeiht man eher. Man sagt, der hat einen Vertrauensvorschuss, da war ich schon happy, das gab mir ein gutes Gefühl, dann muss halt nochmal der Techniker kommen, weil halt irgendwo was nicht ganz passt. Verzeihe ich mehr, als wenn dieses Ding dasteht, ich ein 700 Seiten Handbuch, so Telefonbuchseiten in die Hand gedrückt kriege und das heißt, jetzt komm mal klar. Das ist schon sehr, sehr wichtig, ja.
Das ist total cool, weil was du gerade gesagt hast, ist eigentlich genau diesen Switch oder diese Transformation, die wir hinbekommen wollen. Und zwar weg von so einer Transaktion, ne? Ich habe einen Bagger gekauft, der wird ausgeliefert und tschüss, hin zu einer Beziehung. Weil da waren dann Leute zusammen, die haben ihr Weißwurstfrühstück gemacht. Und ich habe mal gehört, in Bayern gibt's dazu auch das ein oder andere Bierchen dann auch, wenn es ein bisschen früher ist. Und dann ist das dann auch hinten raus, wenn das Ding dann nicht anspringt, dann rufe ich den an, sag, hey, hier, Sarah, das Ding springt nicht an, was machen wir dann? Und dann sagst du, hey, Bier steht kalt, komm rum, kümmern uns drum, easy. So. Ja. Ist ein völlig anderes Ding, weil wir dann so, ne, auch so Unternehmen haben entsprechend Beziehungen. Je mehr positive Erlebnisse ich mit jemandem oder mit einer Organisation hatte, desto stärker wird so eine Bindung. Das ist im Privatleben nicht anders. Je mehr von diesen schönen Erlebnissen ich hatte, desto stärker wird auch die Bindung mit meinem Partner oder mit Freunden, Bekannten.
Ja, klar. Ja. Ja, spannend, ne, Sarah? Irgendwie ist das so ein Muster. Wir haben jetzt immer mehr diese Schwingung, Marc, musst du wissen, auch in den letzten Aufnahmen. Der Effort, Neukunden zu gewinnen versus auch Bestandskunden zu halten, zu begeistern, ne, ist ja so viel kosteneffizienter. Oder was du ja auch anfangs meintest, ne, erstmal so einfachste Conversion-Regel, bevor wir irgendwie von den noch mehr Reichweite draufkippen, lass uns doch erstmal die Kundenreise gerade biegen. Also von daher, darum geht's ja tatsächlich. Und da völlig unabhängig davon, du hast ja gerade selber runtergespielt, Marc, es muss jetzt gar nicht High Volume sein, sondern es kann auch der White Paper Download sein, nicht direkt die Lederjacke zum Beispiel. Also, und das sind ja so sensible Momente, die ich habe. Und das dann so fluffig zu gestalten, finde ich ein super Element dafür, ja.
Ja. Und ich glaube, darum wird es auch in Zukunft immer mehr gehen. Ne? Ich meine, wir haben so lange über Skalierung und mehr und mehr und Wachstum geredet und jetzt haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt irgendwie Skalierung erreicht, in Anführungszeichen. Und jetzt reden wir, auch wenn es so um CRM-Systeme geht, gerade mit AI-Faktoren und so weiter, reden wir wieder über One-to-One-Communication. Bestenfalls als hehres Ziel, schaffen wir nicht und schafft auch nicht jeder, muss auch nicht sein. Aber jetzt brechen wir das Ganze wieder runter, umso weiter jetzt hinten raus, wenn vielleicht automatisiert dann At-Scale auch wieder auf so ein ganz kleinteiliges Ding zu bekommen, dass wir genau diese Beziehungspflege, die wir vorher vielleicht dann so ein bisschen verloren haben, wieder hinzubekommen. Weil das ist das, wo es mir dann mehr Spaß macht am Ende.
Also wir brauchen keine Growth-Hacker mehr, sondern Glow-Hacker.
Ja.
Sehr cool. Ach man, genau, hey, Sarah, ich muss wieder sagen, ich bin schlauer als vorher, wie immer. Marc, von meiner Seite aus schon mal ein großes Dankeschön für die auch sehr pragmatischen Impulse und Anekdoten, die du mitgebracht hast. Das war wirklich eine wilde Achterbahnfahrt. Wir haben Tunnelfiguren gehört, haben einen Skyscraper-Maschinen reingebaut, also haben eine Lederjacke gekauft. Fand ich wirklich toll. Und überall waren die richtigen Impulse dabei. Von daher, Marc, nur schon mal als Vorbereitung, während Sarah abmoderiert, das letzte Wort gebührt aber immer unseren Gästen. Die kannst du dir schon mal zurechtlegen und ich gebe rüber zu Sarah.
Ja, ich sag auch vielen, vielen Dank, lieber Marc. Und die du da draußen eventuell gerade zuhörst, wir haben ja nicht nur schon die Frage angesprochen, so hier, brauche ich eigentlich SEO? Da hatten wir mal eine gute Episode dazu, sondern wir haben da sehr, sehr viele smarte Leute bei uns, die wirklich smarte Sachen erzählen, so wie heute eben der liebe Marc. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, dann folge uns doch auf allen gängigen Podcast-Portalen oder bei YouTube. Und natürlich freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. So, und jetzt, lieber Marc, bist du dran.
Toll. Da ich komplett aus der Praxis komme, kleiner Wrap-up, ne, für diejenigen, die das wirklich machen wollen. Wenn man sich seine User Experience wirklich angucken möchte, und zwar komplett, nicht kleinteilig, ich gucke mir nur das eine Abteil an, sondern ich gucke mir das wirklich an. Wo bekommen meine Kunden her? Wie kommen die in mein System rein? Wie interagiere ich mit ihnen? Wie lasse ich sie wieder raus? Und wie kann ich diese Beziehung hinten raus noch weiter pflegen? Dabei beachten funktionale Aspekte und emotionale Aspekte und man ist immer selber der Designer dessen, was man da erstellt. Und das ganze Thema machen wir nicht nur, weil diese Frameworks so schön sind, sondern wir machen das vor allem dafür, dass wir unsere Komplexität, an der wir arbeiten, so weit wie möglich handelbar bzw. reduziert bekommen, dass wir dann kleinteiliger arbeiten können. Und dann arbeiten wir mit Problemstellung und Hypothese, die wir dann entsprechend auch nach Business Impact entsprechend priorisieren können, um dann hinten raus auch an den richtigen Sachen zu arbeiten.
Sagt Marc Lilienthal beim 121 Watt Podcast.